ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
Schnalztal, Marteltal, Passaiertal, Sarntal, Wilnöstal. Jedes Tal in Südtirol hat seinen ganz eigenen Charakter. Auch das Ultental. Südwestlich von Meran erstreckt es sich hin zur südlichen Ortlergruppe und in den Nationalpark Stilfser Joch hinein. Müsste man das Ultental mit einem Buchstaben benennen, dann wäre es das L. L wie Lamm und Lerchen. Doch nicht nur das schwarzbraune Ultner Schaf und über 1000 Jahre alte Urlerchen prägen das Ultental, sondern auch jahrhundertealte Höfe. Fast scheint es, als ob in diesem 40 Kilometer langen Tal mit seinen nicht einmal 5000 Einwohnern die Zeit ein wenig stehen geblieben ist. Die Ultner, sagt man, sind eigensinnig, bodenständig und trotzdem innovativ. Andrea Zinnecker hat sie besucht.
Die Luft schmeckt graublau nach Winterrauch, die Gipfel sind schneebedeckt, die Lerchen hier und da noch feuervergoldet. Auf halber Höhe führt der Weg von Hof zu Hof, von Kuppelwies taleinwärts über St. Nikolaus bis nach St. Gertraud und auf der anderen Talseite wieder zurück. Und mit jedem Schritt auf dem Ultner Höfeweg wächst die Entschleunigung.
Die alten Höfe, die schöne Landschaft und die schöne verschneiten Berg.
Ja, und durch die Enge des Tals gibt es so ein schönes Wechselspiel von Licht und Schatten. Und das ist wunderbar.
Sehr eindrucksvoll, ein bisschen was fürs Herz und für Seele.
Man könnte meinen, jetzt kommen wir leider raus mit der alten Tracht, dass die Zeit stehen geblieben ist.
Sie ist tatsächlich ein wenig stehen geblieben, die Zeit in diesem 40 Kilometer langen Tal, das sich südwestlich von Meran bis hin zur südlichen Ortlergruppe und in den Nationalpark Stilfser Joch hinein erstreckt. Das Tal entlang der Fallschauer mit seinen drei Stauseen, fünf Orten und nicht mal 5000 Einwohnern. Manchmal ist es ein Glück, zu spät zu kommen.
Wir hatten das große Glück, dass bei uns der Tourismus mit all seinen positiven Seiten und natürlich wie jede Medaille auch seinen negativen Seiten sehr spät Einzug gehalten hat, sodass man von Fehlern, die in anderen alpinen Regionen gemacht wurden, etwas lernen konnte. Durch den Stauseebau war an Tourismus in den 50er, 60er Jahren nicht zu denken. Es ging erst in den 70er Jahren langsam und dann auch gemächlich hoch. Es waren keine großen touristischen Infrastrukturen da. Und so ist es eigentlich relativ solide gewachsen.
Sagt Roland Schwienbacher, der Eckwirt aus St. Walburg. Der alte Gasthof ist seit jeher eine gesellschaftspolitische Institution im Tal und der Name Schwienbacher weit verbreitet.
Wenn Sie irgendwo auf der Welt einen Schwienbacher treffen, dann stammen seine Vorfahren aus dem Ultental. Und zwar sind nicht alle miteinander verwandt, aber der Name stammt ganz sicher vom Schwienbacher Hof, der ist in St. Nikolaus. Und Schwienbach, ganz genau weiß man es nicht, aber dort, wo der Bach seicht ist, also von daher soll es kommen. Ganz genau wissen wir das natürlich auch nicht, so wie der Name Ulten auch nicht ganz klar ist, wo der herkommt. Wahrscheinlich kommt es von Ulteme, das dunkle Tal, weil es am Anfang ja geschlossen ist. Also der Talanfang ist ja nur eine Schlucht und man muss sich seitwärts hochschlängeln und dann kommt man erst ins Tal herein, was natürlich auch für das Tal ein Riesenvorteil war, weil es für die Vögte und Herrscher und so weiter nicht sehr interessant war, weil man sehr schwer tat, sich das Holz und die anderen Güter rauszutransportieren, sodass die Bauern hier eigentlich eine relativ große Freiheit genossen haben. Und man sieht es auch heute noch von den ganzen Wäldern, die hier sind, das sind alles Privatwälder, die zu den Bauernhöfen gehören. Und das ist natürlich auch ein Merkmal hier, dieses Tales, wenn man so will.
Noch bis vor 800 Jahren gehörte das Ultental zum schwäbischen Kloster Weingarten. Die liberalen Mönche ließen die Ultner an der langen Leine. Das wirkt bis heute nach. Eigensinnig sind die Ultner, bodenständig und trotzdem innovativ. Wo sonst kann man in Schafwolle baden? Wo sonst thront eine schwangere Madonna in einer kleinen Bergkirche? Wo sonst gibt es einen Weiberhimmel und kocht ein Hüttenwirt nach Hildegard von Bingen? Und wo sonst geht ein spezielles Roggenbrot mit auf Himalaya-Expedition? Müsste man das Ultental mit einem Buchstaben charakterisieren, so wäre es das L. L wie Lamm und Lerchen. Doch nicht nur das schwarzbraune Ultner Schaf und über 1000 Jahre alte Urlerchen prägen das Ultental, sondern auch jahrhundertealte Höfe. Die Ultner Paarhöfe sind ein Kulturdenkmal und durch einen ganz besonderen Wanderweg verbunden, den Ultner Höfeweg. Auch Ronald Oberhofer bewirtschaftet so einen uralten Bergbauernhof.
Also der liegt so in der Mitte des Ultentales im Bergweiler St. Helena. Auf 1500 Metern Meereshöhe ist ein denkmalgeschützter Hof aus dem Jahre 1412 mit Schindeldach und uralten Kellergeschossen. Auch die Stallung, Futterhaus habe ich noch sehr im ursprünglichen Zustand mit Holz, Barren. Und die größte Herausforderung ist es heute einfach für die Jungen, weil sie müssen ein zweites Standbein haben und nebenbei ein, zwei, drei Berufe noch nebenbei machen, um den Hof weiterführen zu können, weil es sonst vom Finanziellen her nicht möglich wäre, vom Hof allein zu leben.
Auf seinem Hof widmet sich Ronald Oberhofer der Grauviehzucht.
Weil es eine ursprüngliche Rinderrasse hier im Tal ist, die nicht so schwer ist vom Gewicht, sich deshalb für die Hanglagen eignet. Von der Gesundheit her, muss ich sagen, sind die Grauviehtiere weniger anfällig und ich würde nie eine andere Rinderrasse deshalb wählen.
Und das Pendant zum Graufieh ist sozusagen das schwarzbraune Ultner Schaf.
Wir haben eine eigene Schafrasse im Tal, wo man zurzeit auch dabei ist, das Genmaterial zu sammeln und sie wieder offiziell als eigene Rasse zu führen. Es handelt sich dabei um das schwarzbraune Schaf, das eher kleinwüchsiger ist und dementsprechend auch wieder die Geländetauglichkeit zeigt für die steilsten Berghänge im Ultental.
Schwarzbraunes Schaf und Graufieh. Im eigentlichen Beruf aber ist Ronald Oberhofer Biologe und leitet die Lahner Säge, das Nationalparkhaus in St. Gertraud.
Ja, die Lahner Säge ist wirklich ein Blickfang und wir sind froh, dass wir diese alte Venezianersäge, die 180 Jahre auf dem Buckel hat, wieder restaurieren konnten. Eines von 5 Nationalparkhäusern, die wir im Südtirol haben und die jeweils einem gewissen Thema gewidmet sind. Die Lahner Säge ist dem Thema Wald und Holz gewidmet und ein weiteres aktuelles Thema wird im Haus beheimatet sein, nämlich die Gletscher im Nationalpark Stilfserjoch und die Lawinenereignisse vor 30 Jahren, 1986, jährt sich zum 30. Mal ein gewaltiger Lawinenabgang hier in St. Gertraud. Auch hier in der Lahner Säge im Nationalparkhaus kam es zu einem gewaltigen Lawinenabgang. Deshalb heißt die Lahner Säge auch so, die Lahn im Dialekt die Schneelawine.
Der Winter im Ultental ist in der Regel lang und schneereich und das hat seinen Grund.
Wie es bei uns im Ultental dann häufig im Winter auch vorkommt, dass eine Südstaulage, also ein Tiefdruckgebiet aus dem Süden kommt, dann fangen hier die Ultner Berge den Schnee ab. Im benachbarten Finchgau kann es zum Teil gar nichts schneien, weil der ganze Schnee im Ultental sich ablagert und dann kann es hier über Nacht dann auch 1 bis 2 Meter Schnee geben. Und da muss man dann die Dächer schon abschaufeln, damit man nicht Gefahr läuft, dass das Dach einstürzt. Aber das kommt häufig vor, dass wir große Neuschneemengen über Nacht bekommen.
Weshalb vor allem das hintere Ultental noch immer ein Geheimtipp für Skitourengeher und Schneeschuhwanderer ist. Vom einzigen Skigebiet, der Schwemmalm, wird die hochalpine Einsamkeit im Nationalpark nicht berührt. Im Gegenteil, der Nationalpark schützt die Authentizität des Tals in weiten Teilen, sagt Ronald Oberhofer.
Wenn man Bauer im Nationalpark ist, muss man sich auch an bestimmte Regelungen halten. Man muss schauen, im Einklang mit der Natur den Hof zu führen, genießt aber im Gegenzug auch Vorteile. Wenn man zum Beispiel seine Dächer mit Schindeln deckt, bekommt man zusätzliche Förderungen. Die Holzzäune werden finanziell gefördert vom Nationalpark. Die Wanderwege im Nationalpark sind immer sehr ordentlich im Stand gehalten, weil sie von den Nationalparkarbeitern gepflegt werden. Aber natürlich muss man sich auch an bestimmte Regelungen halten und man kann nicht alle Almen erschließen im Nationalpark, vor allem wenn es dann auch zusätzlich noch Natura 2000 Gebiete sind.
Und so haben sich bis heute uralte Höfe und 1000 Jahre alte Urlerchen im Ultental erhalten. Die 3 legendären Urlerchen stehen direkt am Ultner Höfeweg bei St. Gertraud.
Ja, das sind gute Wachstumsbedingungen, weil wir ein hochalpines Tal sind. Also St. Gertraud liegt hier auf 1500 Metern Meereshöhe und die Lerche ist eine Lichtbaumart, die sehr viel Licht benötigt. dass Lerchen bis zu 1000 Jahre alt werden. Das ist durchaus möglich. Was ungewöhnlich ist, dass Lerchen in Siedlungsnähe ein so hohes Alter erreichen, weil die Bäume immer schon genutzt wurden, vor allem in Hofnähe als Bau oder Brennholz. Aber auch die Streu wurde gesammelt, die Bäume wurden geschnortet, wie man sagt. Und damit litt der Wald auch unter diesen Nutzungsbedingungen und konnte dann auch nicht ein hohes Lebensalter erreichen.
Lamm und Lerchen. Die lichten Lerchenwiesen waren schon immer eine ideale Schafweide. Und das Lörget, das Lerchenharz, einst ein Zugewinn für die Bergbauern, erklärt Walli Breitenberger im Ultner Talmuseum in St. Nikolaus.
Es war so ein kleiner Nebenverdienst und das brauchte man für Schiffe zu isolieren und Apotheker für Salben. Und das einfache Pech, das brauchte der Schuster, um Faden durchzuziehen. Oder wenn man Schwein geschlachtet hat, dann gehen die Burschen leichter weg. Die hat man die Lerche angebohrt und dann rann das raus. Wie Honig schaut das aus. Das war halt so ein kleiner Nebenverdienst.
Das kleine, aber feine volkskundliche Museum im 1827 erbauten ehemaligen Schulhaus von St. Nikolaus erzählt vom kargen, harten Leben im Ultental, von der so gar nicht guten alten Zeit.
Was sich in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat, das hat sich vorher in 300 Jahren nicht verändert. Wenn ich denke, meine Schwiegermutter und ihre zwei Schwestern, die hatten 40 Kinder. Den Hof kann man ja nicht bearbeiten, nur zwei, drei Leute.
Das Museum vermittelt auch einen guten Eindruck von der Architektur der Oldner Höfe mit ihren kleinen Fenstern.
Wegen der Kälte. Man hat zwischen die Fenster dann, hat auch Winterfenster gehabt und da hat man dann Moos rein, dass es abdichtet, aber dicht waren sie halt doch nie richtig. Nur die Stube wurde geheizt. Über der Stube, die Kammer, das war die Mädchenkammer. Da war oberhalb vom Ofen ein Schieber, den hat man im Winter aufgetan, dass ein bisschen Wärme in die Mädchenkammer raufkam.
Für den Bau der Uldner Paarhöfe, Wohnhaus und Scheune stehen etwas versetzt nebeneinander, wurde traditionell Fichten- und Lärchenholz verwendet. Typisch sind auch die steinbeschwerten Legschindeldächer, erklärt Ronald Oberhofer.
80 cm lange Dachschindeln aus Lärchenholz. Ursprünglich wurden die nicht isoliert auf der Unterseite, bekamen dadurch Luft und waren auch noch viel haltbarer, weil das Schindeldach austrocknen konnte. Mit den Giebeln, die talwärts gerichtet sind, gemauert sind nur die Kellergeschosse und das darüberliegende ist dann aus Lärchen- und Fichtenholz. Und die Dachgeschosse sind erst seit etwa 300 Jahren bewohnt. Früher waren sie einfach die Trockenkammern. Auch Mondholz spielt eine wichtige Rolle, wie vor hunderten Jahren. Die junge Generation geht wieder auf diese alten Traditionen zurück, was mich auch sehr freut.
Nicht nur Ronald Oberhofer, den Biologen und Nationalparkhauschef, sondern auch Traudel Schwienbacher, die Uldner Schafwollfee. Mit ihrer Naturlebensschule und Winterschule hat sie viel dazu beigetragen, dass altes empirisches Wissen wieder neu ins Bewusstsein gedrungen ist. Jüngstes Kind ist das Projekt Lebenswertes Uldental. Und Schuld an allem ist das Schaf.
Mit 12 Jahren habe ich mir schon mit meinem ersten Spartengeld ein Lämmchen gekauft. Und mich hat die Wolle und die Schafe eigentlich immer sehr fasziniert. Ich bin auf den Schafmarkt hin und habe zu den Bauern gesagt, wie geht's mit den Schafen? Die haben sie gesagt, die Lämmer verkaufen wir nicht schlecht wegen dem Fleisch, nicht? Da gibt's immer im Herbst die Uldner Lammwochen. Ja, aber was macht's mit der Wolle? Die haben sie gesagt, schmeiß mir im Müll, die will kein Mensch mehr. Ich habe mich aber eigentlich schon damals mit gesunder Ernährung, gesunder Kleidung befasst und habe mir gedacht, irgendetwas stimmt in unserer Denkweise nicht mehr. Man sagt, die Wolle macht die halbe Hausapotheke aus, das schmeißen wir in Müll und teure synthetische Glum kaufen wir.
Und so hat Traudel Schwienbacher der Schafwolle zu einer Renaissance verholfen. Nicht nur ihre Dekorationen und Kunstwerke aus Schafwolle sind ein Blickfang, sie verwebt die Wunderfaserwolle mit dem Alltag der Menschen.
Wer sich viel mit Wolle umgibt, der ist viel ruhiger, viel ausgewogener, viel kommunikativer. Die Wolle besteht aus Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Schwefel. Das ist gut für die Haut, für die Haare, für die Knochen, für die Muskeln, fürs Blut, für den Zellaufbau, für den Kreislauf. Unter dem Mikroskop betrachtet kann man sich's vorstellen wie einen Zapfen. Innen ist der Markstrang, sind die Spindelzellen, ist die Rindenschicht und außen die Schuppen. Da hat die Universität Aachen auch Forschungen gemacht, wie sie festgestellt haben, diese Aminosäuren, die an den Schuppen sich befinden, die nehmen zum Beispiel Umweltgifte auf und geben sie einfach gereinigter der Luft wieder ab.
Wunderfaserwolle. Kein Wunder also, dass es Traudl Schwienbacher war, die das Ultner Schafwollbad erfunden hat, das inzwischen auch einige Hotels anbieten.
Das ist 4 Meter gekämmte Wolle und da geben wir dann zum Beispiel die Zirbelkiefer und Alpenrosen. Das wird dann ganz fein pulverisiert hineingestreut, wunderbar für die Bronchien und für die Lunge, stärken das Immunsystem gegen rheumatische und gichtische Beschwerden, aber ziehen auch tiefsitzende Entzündungen von innen heraus. So wird man dann ganz zugedeckt, es wird trocken gemacht, so 4-5 Mal, je nachdem, wie man entgiftet, dann mindestens eine halbe Stunde oder ein Dreiviertel wäre ideal.
Wohlig-wollige Wellness sozusagen. Das Schafwollbad führt gewissermaßen die alte Badetradition im Ultental in die Moderne. Ende des 19. Jahrhunderts gab sich im mineralreichen und eisenhaltigen Wasser der 7 Ultner Bäder die Europäische Society ein Stelldichein, obwohl damals nur Saumpfade ins Ultental führten und die Anreise beschwerlich war, resümiert Roland Schwienbacher, der Eckwirt.
Meran als Kurstadt war damals weltbekannt schon, hat natürlich viele Leute aus der ganzen Welt angezogen und das Badelwesen im Ultental hat eigentlich eine sehr lange und traditionelle Geschichte. Das berühmteste war natürlich das Bad Mitterbad. Da waren man die 1000 Gäste innerhalb eines Jahres, das war für damalige Zeit sehr viel und natürlich viel Prominenz und dadurch wurde das auch sehr bekannt, auch in manchen Reisebeschreibungen.
Vor allem Mitterbad bei St. Pankraz war ein Treffpunkt der gesundheitsbewussten Gesellschaft. Kaiserin Sissi und Bismarck, Franz Defregger und Franz Kafka, Heinrich und Thomas Mann, sie alle kamen in diese vornehmen Badeanstalten, in diese Kurschattenbäder. Lagen die Badeanstalten doch alle im waldreichen, dunklen Talabschnitt. Sonne war nicht gefragt, dem Porzellanton der Damen zuliebe. Und manches sollte auch im Dunkel bleiben, schmunzelt Walli Breitenberger.
Bismarck hat sich in der Wirtstochter verliebt. Dann hat ihr Vater gesagt, nein, das geht nicht. Er ist evangelisch, du bist katholisch, das geht nicht.
Heute führen die Ultner Bäder ein Schattendasein, verfallene Orte mit vergilbter Melancholie. Das Gesundheitsbewusstsein aber ist geblieben und in die Höhe gestiegen. Dominik Bertagnoli bewirtschaftet seit 27 Jahren die höchste Hütte am Grünsee unter der Zufrittspitze und lässt sich beim Kochen von der Mystikerin des Mittelalters inspirieren, von Hildegard von Bingen. Auf der originellen Speisekarte der 2560 Meter hochgelegenen Hütte findet sich daher auch ein spezielles Bergsteigergetränk mit Hildegard-Gewürzen.
Weil das Galgen-Getränk mit dem Himpersaft, das baut den Kreislauf auf. Sie probieren das, dann nachher sind sie, ja, das hat gewirkt, hast nochmal so ein Getränk und ja. Galgen, Bertram, viel Fenchel, Sachen, was nach ihr gut sind, ne?
Sehr gut munden auch die selbstgemachten Bandnudeln mit rotem Pesto und Kornblumen.
Der rote Pesto wird aus der roten Peperoni gemacht. Nicht? Die rote Peperoni wird gedämpft. Dann wird sie mit der Bienenkernen, Olivenöl, Balsamico, Knoblauch vermischt. Und das ist dann das Pesto. Dazu kommt dann der Ziegengrana von der Algunder Sennerei. Ziegenkäse ist bei Hildegard von Bingen auch. So. Und mit Kornblume garniert.
mal was anderes.
Schaut gut aus. Hättest du zwar so nicht erwartet, aber ist mal ganz was anderes.
Ich habe jetzt gerade die Bivette mit dem roten Pesto und der Kornblume gegessen. Noch ganz toll, muss ich sagen.
Gute Idee.
Doppelt gesund. Mit Natur und ans Essen.
Hochgenuss auf der Höchster Hütte. Der eigentliche Renner aber sind Dominik Bertagnolis Speckknödel. Keine normalen, sondern Dinkelspeckknödel.
Das ist dann wirklich Dinkelknödelbrot, ne? Weil viele meinen, ich gebe da ein Dinkelmehl rein, das sehen dann die Dinkelspeck. Aber das ist nicht so, ne? Es ist Dinkelbrot, ne? Das ist ein kräftiger Geschmack, nicht? Weil Dinkel einfach kräftiger ist. Und das sättigt auch mehr, nicht? Und von dem her ist das eigentlich ein volles Gericht, ne?
Und woher bezieht der Hüttenwirt das Dinkelbrot? Natürlich aus der Ultner Bäckerei in St. Walburg. Seniorchef ist Richard Schwienbacher, Südtiroler Bäckermeister mit bayerischem Meisterbrief. Experimentierfreudig und zugleich traditionsverhaftet. Neben Vollkornschüttelbrot, Dinkelgrissini und Traubenkernsticks gibt es bei ihm noch das echte Ultner Brot.
Ein sehr karger Boden und wenig Weizen. Und der Weizen, der gewachsen ist, den brauchte man für die Wöchnerinnen, für die Krankenleute, für Kinder. Und somit hat man unser Brot nur mit Roggen hergestellt. Und auch damals gab es ja keine Hefe, nur mit Sauerteig. Und somit machen wir hier im Ultental ein Brot, das andere Bäcker nicht machen.
Roggen wird im Ultental bis auf 1800 Meter Höhe angebaut, heute im Rahmen eines EU-Projekts namens Regiokorn. Das reine Roggensauerteigbrot eignet sich auch hervorragend als Expeditionsnahrung und hat schon viele Südtiroler Bergsteiger in den Himalaya und sonst wohin begleitet.
Luis Trenker, der war so begeistert für unser Brot, dass er, wenn er bei uns da war, immer Brot mitgenommen hat. So wie auch Reinhold Messner ist mit uns befreundet, weil das Ultnerbrot getrocknet sehr praktisch ist auf Bergtouren. Und so auch die Struzen. Bei Skitouren, bei Bergtouren hat man diese Struzen dabei, die sind sehr leicht und man hat so eine Art Studentenfutter dabei.
Die Struzen sind ein köstliches Nebenprodukt vom Ultnerbrot, denn in den Restteig werden Dörrfrüchte eingearbeitet.
Es gibt auch noch eine andere Variante mit Schnittlauch. Unsere Bauern hatten eine gute Idee, die haben diesen Schnittlauch, jede Menge Schnittlauch im Garten, dann haben sie den geschnitten, haben den in den Teig eingearbeitet und trocknen lassen dann nach dem Backen und somit hatten die immer eine gute Suppeneinlage. Den ganzen Winter hatten die Brotsuppe, eine Fleischbrühe mit Brickeln und in dem war der Schnittlauch drin.
Die berühmte Ultner Brotsuppe mit Schnittlauchstruzen oder Ultner Roggenbrot. Eigentlich ein Arme-Leute-Essen, heute eine Delikatesse. Eine andere Spezialität von Richard Schwienbacher ist das Herrenfutter.
Meine Großmutter, die war eine Köchin. Und nebenan hier bei uns ist der Eckwirt. Die hat immer für die Herren, das waren Notare, Ärzte, jedenfalls Herren waren das. Und wenn sie angekommen sind oder wenn die beim Kartenspiel ein Glas guten Wein getrunken haben, hat sie denen so Kekse hingestellt, ein Biskuitteig mit Sultaninen und Haselnüssen. Und das hat sie dann das Herrenfutter geheißen. Sie hat diese Herren gefüttert.
Herrenfutter, vielleicht auch im Weiberhimmel, so jedenfalls heißt ein Gasthaus oberhalb von Kuppelwies. Keine so ganz glückliche Namenswahl, schmunzelt Richard Schwienbacher.
Und da kann ich Ihnen sagen, es war ganz schlimm einmal, da ist ein Anruf gekommen, da hat eine Frau ihren Mann gesucht und dann sagt der am Telefon, ich glaube, der ist im Weiberhimmel.
Dann schon lieber im kulinarischen Himmel schwelgen. Im Ultental dürfen da die Mohnkrapfen nicht fehlen, schwärmt Walli Breitenberger. Bis heute baut hier jeder Bauer seinen Mohn an.
Kein Festtag, keine Hochzeit ohne Mohnkrapfen oder Mohnstrudel. Ja, der Mohn, wenn er gemahlen ist, wird er gewürzt. Nelken, Zimt, Zitrone und vor allem so viel Mohn, so viel Zucker. Und das wird mit heißem Wasser dann Teig gemacht. Und dann wird der Strudelteig ganz dünn ausgewalzt, so schmale Streifen. Und dann tut man die Fülle, die Mohnfülle da rein, klappt es zu und dann im Schmalz rausgebacken.